Ja, dieses Wort von den Jüngermachen stammt aus dem Ende des Matthäusevangeliums. Das ist ungefähr so das Letzte, was Jesus sagt nach Tod und Auferstehung, bevor er in den Himmel entschwindet. Und das heißt da in Matthäus 28. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Tja, in dieser Stelle kommt also diese Aussprache von Macht zu Jüngern, alle Völker. Und ich möchte ein bisschen über diesen Satz nachdenken, und es wird zwei Punkte geben, wobei jeder der beiden Punkte drei Unterpunkte hat. Also müssen wir mal gucken, das passt heute alles nicht so ganz. Mein erster Punkt ist Missionsbefehl, das böse, böse, böse Wort. Ich glaube, in unserer heutigen Kultur und Zeit ist der Missionsbefehl und dieser Satz, macht zu Jüngern alle Völker, eine sehr, sehr umstrittene Aussage. Und das darf man kaum noch in den Mund nehmen. Und gerade besonders habe ich das Gefühl, so in der evangelischen Kirche ist Mission zu einem Unwort geworden und wird langsam erst wieder so aus der Giftkiste so ein bisschen hervorgeholt. Macht zu Jüngern alle Völker. Denn dieser Satz, macht zu Jüngern alle Völker, beinhaltet einiges, was heutzutage in unserem heutigen Zeitgeist in der westlichen Welt als sehr, sehr anstößig gilt. Und ich möchte über einige Möglichkeiten, was man an dieser Aussage anstößig finden kann, mit euch gemeinsam nachdenken. Und die erste Aussage, die dieser Satz macht zu Jüngern alle Völker beinhaltet, ist: Ich weiß, was für dich gut ist. Deswegen drücke ich dir mein Glauben auf, weil ich weiß, was für dich gut ist. Und das ist in unserer heutigen Gesellschaft definitiv das erste No-Go. Weil jeder muss ja selber für sich wissen, was für ihn gut ist. Das ist eigentlich enorm wichtig. Und das wird ja auch in bestimmten Arbeitszweigen und Berufen wird das ja auch so gelehrt und wird das ja auch so gesehen. Niemand hat eine größere Kompetenz über mein Leben als derjenige, der in diesem Leben lebt. Weil nur der weiß, wie es sich wirklich anfühlt. Was kann ich als Außenstehender wissen darüber, was in einem anderen Menschen vorgeht und was er so denkt und was für den gut wäre? Von daher also zu meinen, ich habe da eine Botschaft für alle Völker, egal wo die sind, egal was die sind, egal in welchem Kontext sie leben, ist eigentlich eine sehr große Anmaßung. Denn eigentlich müssen die Leute doch selber für sich wissen, was sie wollen. Aber wenn ich das ernst nehme, dass jeder Mensch selber für sich wissen muss, was er will, dann braucht er auch doch die Option, sich zu entscheiden können. Und wenn ich ihm nie das Christentum, den christlichen Glauben vorstelle, wenn ich ihm nie etwas über Jesus Christus erzähle und über das, was Jesus getan hat, dann hat dieser Mensch ja gar nicht die Option, sich für oder gegen Jesus zu entscheiden. Das heißt also, wenn ich mit meinem Glauben und dem Wissen über meinem Glauben hinter dem Berg halte und aus Höflichkeit anderen Leuten nichts davon erzähle, nehme ich ihnen die Chance, selber sich zu entscheiden, dafür oder dagegen. Und weil jeder Mensch sich selber entscheiden muss, wird eigentlich diese Sache, dass jeder Mensch für sich selber verantwortlich, sehr, sehr ernst genommen. Wenn wir uns das in den Evangelien angucken, wenn Jesus mit Leuten spricht, dann ruft er Menschen zur Entscheidung auf, aber diese Menschen haben die Freiheit, sich zu entscheiden, für oder gegen ihn. Und manche entscheiden sich für ihn und er sagt, folge mir nach, und sie verlassen alles und kommen mit. Und andere sagen, nö, ich muss noch meinen Vater beerdigen oder ich habe noch was Wichtiges vor oder was weiß ich. Aber sie kriegen diese Möglichkeit der Entscheidung und Jesus respektiert diese Entscheidung. Von daher also, wenn wir Mission verstehen, das Weitergeben des Glaubens verstehen, als Menschen eine Handlungsoption zu eröffnen, nämlich die Handlungsoption zu eröffnen, Ja sagen zu können oder auch Nein sagen zu können zum christlichen Glauben, dann sind wir in einem Kontext, in dem es absolut angemessen ist zu handeln. Wenn wir aber über unseren Glauben schweigen und nichts mehr davon erzählen, dann nehmen wir Menschen die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Die zweite Aussage, die im Grunde genommen dieser Text beinhaltet, ist, es gibt die eine Wahrheit. Ne? Macht zu Jüngern alle Völker bedeutet, es gibt nur die eine Wahrheit und es ist wichtig, dass ihr alle diese eine Wahrheit erkennt. Und ich gebe dir jetzt diese eine Wahrheit und du musst sie erkennen. Und das ist genauso in unserer heutigen Gesellschaft ein No-Go, denn ein ganz wesentliches Glaubensbekenntnis unserer Gesellschaft ist, es gibt viele Wahrheiten. Und keine Wahrheit ist besser als die andere. Und nicht nur jeder muss selber für sich wissen, was er denkt und was er glaubt, sondern jede einzelne Wahrheit ist legitimiert, für sich selber dazustehen, aber sie darf sich nicht über andere erheben. Andere Wahrheiten haben genauso das gleiche Recht wie deine Wahrheit, die du hast. Okay, das ist okay, aber wenn alle Wahrheiten gleich sind und alle Wahrheiten das gleiche Recht haben, für sich einzustehen, dann habe ich ja ganz natürlich auch das Recht, für meine Wahrheit einzustehen und für meine Wahrheit zu werben. Und überlegt mal, für wie viele Wahrheiten, für wie viele Ideen in unserer Welt geworben wird. Unverhohlen und wirklich auch massiv geworben wird. Das fängt an bei Faltencremes machen Jünger. Über, dass man dieses oder jenes braucht, um glücklich zu sein. Darüber, dass man ein Leben auf eine bestimmte Art und Weise leben muss. Wenn wir mal genauer in unser Leben hineingucken, dann werden wir feststellen, dass wir in einer zutiefst missionarischen Welt stecken, in der Massen von Leuten und von Konzernen uns versuchen, für ihre Idee zu begeistern. Was immer es auch ist. Und in diesem riesigen Konzert all der unterschiedlichsten Wahrheiten hat das Christentum, hat unser Glaube genauso ein Recht zu stehen und zu rufen, hier bin ich, kommt alle her zu mir. Kein Mensch nimmt es einem Unternehmer übel, wenn er sagt, wir wollen, dass die Hälfte der Weltbevölkerung ein iPhone besitzt, Facebook mitmacht oder WhatsApp benutzt oder das neue irgendwas. Sondern da sagt man nur, hey super, das ist eine tolle Vision eines Unternehmers. Aber wenn wir Christen sagen, wir wollen, dass bis in den nächsten 10 Jahren so und so viele Menschen mehr an Jesus Christus glauben, dann kriegen wir sofort die Buhkarte zugesteckt gekriegt. Das ist nicht angemessen. Wenn es viele unterschiedliche Wahrheiten gibt, sind alle diese Wahrheiten zugelassen. Und wenn jede diese Wahrheit sich selber ausleben muss und das Recht hat, so zu leben, wie sie selber ist, dann hat auch die christliche Wahrheit das Recht, sich zu leben. Und die christliche Wahrheit ist missionarisch. Von Anfang an her, von der Grundstruktur des christlichen Glaubens her, ist der christliche Glaube missionarisch. Das ist interessanterweise ein großer Gegensatz zum jüdischen Glauben. Im christlichen Glauben steckt das Missionarische, das Weitersagen, das Hinausgehen. Jesus ist hinausgegangen. Jesus war ein 100% missionarischer Mensch, der immer auf der Suche nach anderen Menschen war und gerade nach den Menschen, die nichts von ihm wissen wollten. Der dritte Gedanke dazu, zu dem bösen Wort Missionsbefehl, ist, Menschen ohne Christentum sind glücklicher. Nun, das Argument ist folgendes, dass Leute sagen, dass die Verbreitung des Christentums hat in der Weltgeschichte eine große Menge von Menschen vollkommen ihrer eigenen Kultur, ihrer eigenen Lebenstradition entfremdet, sie hineinkatapultiert in eine neue Sichtweise, nämlich in die christliche Sichtweise, das zwanghaft und Menschen sind sich selbst und ihrer eigenen Welt entfremdet worden und mussten dann zurechtkommen mit dem, was sie da hatten und das war gar nicht besser wie das, was sie vorher hatten. Und zumeist wird dann argumentiert, dass, ja, heutzutage haben wir ja nicht mehr viele davon, irgendwelche indigene Stämme in Urwäldern oder so total glücklich sind, weil sie ja noch mit nichts zu tun haben und in Frieden ihr Leben leben können. Dazu muss man sagen, wenn man die Weltgeschichte anguckt, der letzten 2000 Jahre, ist es definitiv so, dass diese Aussage stimmt. was daran liegt, dass das Christentum eigentlich immer verbreitet wurde in einem Pack von Kultur, Politik, Glaube und Macht. Und ganz, ganz viele Menschen, denen der christliche Glaube in den letzten 2000 Jahren begegnet ist, ist ihnen begegnet in diesem Gesamtpaket. Und sie hatten niemals die Chance zu sagen, okay, den christlichen Glauben nehme ich, aber die Kultur, die politischen Bedingungen und die Machtverhältnisse akzeptiere ich nicht, die brauche ich nicht. Sondern das wurde immer als Gesamtpaket geliefert. Und dieses Gesamtpaket war definitiv für viele Völker und für viele Kulturen verheerend. Und zum Teil kam dieses Verhalten aus einer absoluten Arroganz und Machtgeilheit. Zum Teil war aber auch das Christentum dann nur ein Anstrich über eine Kriegsmaschinerie, die so oder so gelaufen wäre. Von daher stimmt es also, dass für viele Menschen mit dem Christentum auch Verderben und Entfremdung kam. Allerdings, was man auch sehen muss, ist selbst, dass bei massiven Situationen es vielleicht auch was Positives gab. Wir Germanen sind zum Beispiel dadurch bekehrt worden, dass es Missionare gab, die dann unter Umständen auftraten mit der Vollmacht, hier kannst du dein Haupt hinlegen, weil wir es mit dem Schwert abtrennen, oder hier kannst du in den Fluss steigen und dich taufen lassen. So wurde zwangsmissioniert. Und das ist definitiv nicht die Art und Weise, wie Jesus zu Menschen gesprochen hat, sondern Jesus hat Menschen gefragt, was willst du, dass ich dir tue? Und als Petrus das Schwert zieht, sagt Jesus, lass das Schwert stecken. Selbst das Ohr abtrennen ist schon zu viel. Aber trotzdem ist die Frage, hat das Christentum in der germanischen Kultur einen positiven Effekt gehabt? Und ich habe neulich einen Historiker gehört, der darüber erzählt hat und der dann gefragt worden ist von der Reporterin, ja, wenn die alle nur so zwangsbekehrt worden sind, wieso sind die dann dabei geblieben? Also wieso hat sich das Christentum etabliert und ist nicht letzten Endes, nachdem der Druck nachließ, wieder weggegangen? Und da erklärte er, dass es auch positive Effekte des Christentums gab. Nämlich zum Beispiel die Abschaffung von Menschenopfern. Irgendwelche Clanältesten und Stammesfürsten konnten dich nicht aussuchen, damit du dann geopfert wirst. Eltern haben nicht mehr ihre Kinder geopfert, wenn sie irgendwie in irgendwelchen Schwierigkeiten waren. Und sehen ist, dass das Christentum in seiner Wurzel eine Kernbotschaft hat, die für Menschen segensreich ist. In manchen religiösen Systemen gab es Klassensystem, wo es festgeschrieben war, dass bestimmte Menschen alle Rechte haben und andere Menschen aufgrund ihrer Geburt, ihres Standes schon nichts wert sind und niemals etwas wert sein können. Und dort, wo das Christentum hingekommen ist, wurden solche Lehren letzten Endes in Frage gestellt. Denn vor Gott sind alle gleich. So wie Paulus das schreibt. Da ist weder Mann noch Frau, weder arm noch reich, weder Sklave noch Herr, noch freier Mann. Das heißt, diese Vorstellung, die wir heute als selbstverständlich sehen, die wir heute als Grundlage unserer Menschenrechte sehen, dass alle Menschen gleich sind und gleiche Rechte und gleiche Werte haben, ist etwas, was im Christentum drinsteckt und was in vielen Gegenden dieser Welt über das Christentum erstmal in das Bewusstsein von Menschen hineingekommen ist. Und das dritte und letzte, wo meiner Meinung nach die Kultur des Christentums und der christliche Glaube grundlegend etwas geändert hat, von dem wir profitiert haben, ist, dass das Christentum eine Grundlegung der Rationalität war. In ganz vielen Kulturen und Religionen ist es so, dass die Welt bevölkert ist von Tausenden von Wesen, Dämonen, Göttern, die überall irgendwie drinstecken. Und von daher kann ich sozusagen die Welt nur beschränkt erforschen, weil ich ganz schnell an irgendwelche Tabugrenzen komme und sozusagen meine Kausalitäten aufhören. In der Trennung, die im christlichen Glauben steckt, von der Welt und Gott, dass Gott zwar in der Welt gegenwärtig ist, aber nicht in jedem einzelnen Teil drinsteckt. Durch diese Trennung wurde eigentlich erstmal die moderne Wissenschaftlichkeit und die Sichtweise der Welt möglich. Und diese Sichtweise war sozusagen überhaupt erstmal die Grundlage dafür da, dass man die Welt unvoreingenommen erforschen kann. Und diese Sichtweise erstreckt sich natürlich nicht nur auf das Christentum, sondern steckt natürlich auch genauso im Judentum und auch im Islam drin. Und ein wesentlicher Teil der Wissenschaftlichkeit des Mittelalters haben wir Christen, wenn wir ehrlich sind, erworben über den Islam. Grundlegende neuere Kenntnisse über die Medizin sind erstmal über den Islam wieder in unsere mittelalterlichen Strukturen hineingekommen. Und es gab eine Zeit, wo der Islam die aufgeklärte Religion war, die offen war für Wissenschaft und Philosophie, und das Christentum geplagt war von Ängsten vor Dämonen, Engeln und sonstigen Kram, und zu viel fragen darf man nicht. Okay, Missionsbefehl, das böse, böse Wort. Meiner Meinung nach ist es so, dass es gute Gründe gibt, warum wir unseren Glauben weitersagen können und weitersagen sollen. Und wir sollten uns nicht ins Boxhorn jagen lassen von diesen Argumenten, sondern es gibt gute Argumente dafür. Allerdings, das ist interessant, Jesus sagt zwar, wir sollen Menschen zu Jüngern machen, aber er beschreibt nicht genau, wie man das machen soll. Er sagt nur im Grunde um zwei Sachen, nämlich das eine ist, lehrt sie halten, was ich euch gesagt habe, und tauft sie. Aber wie man die Leute jetzt dahin kriegt, das zu lernen, und wie man die Leute dazu hinkriegt, dass sie getauft werden, darüber steht nichts drin. Wie macht man also eigentlich Jünger? Jünger ist ein besetztes Wort, was für uns sofort automatisch einen religiösen Kontext hat. Wenn man das Wort Jünger aber mal ersetzt durch das Wort Schüler oder Schülerin, dann kann man nochmal neue Sachen wahrnehmen, die vielleicht mit dem Wort Jünger gar nicht so gesehen werden. Dabei muss man vorsichtig sein, weil natürlich die Vorstellung, die wir heutzutage haben von Lehrer und Lehrerin und dem Verhältnis zu den Schülern vollkommen anders ist, als es in der Antike war. Also in der Antike hätte man einen guten Lehrer schon mal daran erkannt, dass sein Rohrstock gut benutzt war. Davon finden wir Spuren auch im Alten Testament. Ne, wer seinen Stock schont, liebt nicht seinen Sohn. Daran können wir sehen. Und natürlich ist es auch so, dass diese Vorstellung von Autorität und Schüler ganz anders gesehen wurde, und dass ein Schüler sozusagen immer ewig währenden Respekt vor seinem Lehrer haben musste. Und das, was ein Lehrer sagte, dass das galt, und dass es da eine heilige Verpflichtung gab, dass der Schüler seinen Lehrer da verehrte. Das sind Sachen, wovon heutzutage Lehrer, glaube ich, manchmal träumen. Von diesem Respekt, den sie da gerne auch vielleicht manchmal hätten und der ihnen vielleicht auch manchmal echt gut tun würde, wenn sie mal so behandelt würden von Schülern und Eltern und so. Also von daher ist das, was in der Antike Menschen mit Schüler und Lehrer assoziiert haben, nicht notwendigerweise automatisch das, was wir so denken. Trotzdem, glaube ich, gibt es Dinge, die man sich mal an dem Bild vom Schüler deutlich machen kann, wo wir was für unseren Glauben lernen können. Der erste Gedanke dazu ist, was sind wir? Nun, wenn wir Schüler sind, Jünger, und wenn wir andere zu Jüngern machen, zu Schülern, zu Mitschülern machen, was sind wir dann alle? Immer noch Schüler. Das heißt, wie auch immer wir das anpacken, wenn wir andere Menschen zu Schülern und Schülerinnen machen, sind wir kein Deut besser als die, sondern wir sind immer noch alle gemeinsam Schüler und Schülerinnen, die bei Jesus in die Schule gehen. Da wird noch nicht mal was von einem Klassensprecher erwähnt, der zu sagen hat, wie das alles so läuft. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Gedanke, weil manchmal ist nämlich die Ausbreitung des Christentums oder die versuchte Ausbreitung des Christentums auf so eine großkotzige, herablassende Art und Weise geschehen, dass man so das Gefühl hat, okay, es gibt zwar Schüler und Schülerinnen, aber die einen sind anders als die anderen. Aber das ist nicht da. Sondern genauso, wenn wir Menschen sagen, lerne den Glauben kennen, folge dem Lehrer Jesus, dann sind diese Schüler Mitschüler. Wir sind alle auf der gleichen Ebene. Da ist keiner besser, da braucht sich keiner erheben. Und ich glaube, ein Punkt, warum Christentum in dieser Welt und auch in Deutschland manchmal so einen schlechten Ruf hat, ist, dass wir über viele, viele Jahre lang einfach zu großkotzig, zu arrogant rübergekommen sind. Als wenn wir die Weisheit mit Löffeln gefressen hätten und die anderen froh sein könnten, dass wir mal ein bisschen Zeit für sie haben. Das zweite. Schüler sein heißt lernen. Also ein Schüler kommt ja nicht in eine Schule oder fängt, ein Kind fängt ja nicht deswegen an, in die Schule zu gehen, weil es schon alles weiß. Sondern ein Kind geht in die Schule, damit es lernt. Und auch wenn ich gelästert habe über warum darf der Staat Kinder dazu zwingen, in die Schule zu gehen, arme, unschuldige Kinder, die da jahrelang gequält werden. Was man ja sehen muss, ist, dass das ja ein Teil unserer menschlichen Identität ist, lernen zu wollen. Auch wenn das in der Schule vielleicht unter Umständen schief läuft, aber eigentlich steckt doch in uns Menschen drin, dass wir lernen wollen, dass wir Kompetenzen bekommen wollen. Vielleicht nicht immer die, die in der Schule sind, vielleicht nicht immer die, die unsere Eltern wollen, aber im Menschsein drin ist es doch, was lernen zu wollen, besser zu werden, etwas besser zu können als vorher oder etwas Neues zu können. Das steckt voll in uns drin. Und wenn es uns nicht ausgetrieben wird, ist das eine wesentliche Überlebensstrategie von uns Menschen. Und wenn wir also anderen Menschen Schule anbieten, kommen wir eigentlich, wenn es gut läuft, dem Bedürfnis dieser Menschen entgegen, mehr wissen zu können. Allerdings, ein Schüler ist man nicht, weil man alles schon weiß. Dann darf man vielleicht Lehrer werden. Sondern ein Schüler ist man, weil man erstmal lernen muss. Und manchmal begegne ich Menschen, die sagen, ja, so richtig Christ kann ich mich nennen, weil ich weiß noch nicht wirklich so richtig alles. Also ich kenne die Bibel noch nicht so gut und ich weiß dieses und jenes noch nicht. Und dann gibt's immer wieder Fragen, denen ich begegne, da weiß ich keine Antwort drauf oder so. Und deswegen kann ich mich nicht Christ nennen. Das ist, glaube ich, ein falsches Verständnis, wenn wir davon ausgehen, ich bin Christ, wenn ich schon alles weiß. Weil die Sache ist ja normalerweise die, wenn ich alles weiß, dann werde ich aus der Schule entlassen. Dann bin ich ja fertig mit der Schule. Wenn ich alles gelernt habe, was zu lernen war, bin ich fertig, bin ich kein Schüler mehr. Das heißt, eigentlich ist die Definition von Christ nicht, ich weiß schon alles über Jesus und deswegen darf ich mich Christ nennen, sondern ich möchte etwas über Jesus lernen. Ich möchte von ihm lernen. Das ist der Punkt, wo ich sage, ich kann mich Christ nennen, weil ich von Jesus lernen möchte. Schüler sein heißt nicht alles wissen, sondern heißt lernen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir Menschen so begegnen, dass wir sagen, wir sind alle Lernende. Wir haben alle nicht Antworten auf alles. Und wir alle lernen noch dazu. Und es wäre doch traurig, wenn man nach 20 Jahren Christsein nicht noch was dazu lernen kann. Der dritte und letzte Gedanke, lernen soll Spaß machen. Das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Ich weiß auch nicht, ob das in der Schule immer so glückt. Aber wenn man mal guckt, die Dinge, wo wir richtig Spaß dran haben, die lernen sich doch viel, viel einfacher. Also wie schnell manche Kinder zum Beispiel irgendwie wissen, wie der Fernseher anzumachen ist. Das ist unglaublich. Ne? Oder was weiß ich da mit ihren Handys und Tablets und wie die Spiele funktionieren und so. Das ist erstaunlich, was sie für ein Wissen in kurzer Zeit irgendwie nur durch Zugucken, wenn andere da spielen und sie da endlich auch mal dürfen, alles so erwerben. Das geht total easy, weil die Spaß daran haben. Schwierig wird's, wenn man gezwungen wird, etwas zu lernen, wo man echt keinen Bock zu hat und wo man auch keinen Sinn dahinter sieht. Und ich glaube, das gilt genauso auch für den christlichen Glauben. Wenn wir versuchen, Leuten Dinge aufzudrücken, wo sie keinen Bock zu haben, wo sie nicht wissen, wofür sie das eigentlich brauchen, und das auch noch rüberkommen lassen mit so, es wird eine große Prüfung kommen. Und wenn du an dem Tag der Prüfung nicht vorbereitet bist, dann wirst du dort landen, wo Heulen und Zähneknirschen ist. Dann werden die Leute sich erinnern an ihre letzte Prüfung, an der sie durchgefallen sind und werden sagen, nee, das brauche ich nicht. Da habe ich mir vorgenommen, zu sowas wollte ich nicht nochmal gehen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir sehen, zum Lernen brauchen wir Freude. Brauchen wir, dass es mit unserem Leben zu tun hat und brauchen wir Freude. Und von daher, wenn wir anderen Menschen vom Glauben erzählen wollen, wenn wir andere Menschen motivieren wollen, bei Jesus zu lernen, dann ist der Weg von der kommenden Prüfung zu reden ein sehr ungünstiger Weg. Es gibt, glaube ich, nicht ganz viele Leute, die wirklich fröhlich angefangen haben zu lernen wegen einer Prüfung. Und wenn, ich meine, ich habe es manchmal gemacht, ich muss es ja zugeben. Vielleicht hat der eine oder andere von euch das auch schon mal gemacht, nur für eine Prüfung einen Tag vorher alles reingekloppt. Habt ihr das auch schon mal gemacht? Oh, da nicken viele. Mal ganz ehrlich, 2 Wochen später weiß man das noch. Weiß man das 2 Wochen später noch? Nee, ne? Das heißt also, wo Dinge wirklich so nur um der Prüfung willen in den Kopf geklopft werden, die sind vielleicht für die Prüfung noch präsent, aber 2 Wochen später ist das irgendwie voll weg. Das ist nicht das Ziel Jesu. Dass wir nach 2 Wochen im Himmel auf einmal wieder alles vergessen haben, worum es eigentlich ging oder so, und fragen, wann geht's denn hier richtig los oder so. Also von daher ist es ganz wichtig, das zu sehen. Also Lernen soll Spaß machen, und das brauchen wir auch in unserem christlichen Glauben. Ja, jetzt machen wir Methodenwechsel. Jetzt ist es so, ihr seid alle heute gekommen. Man könnte euch nicht rausreden, ich sehe euch ja. Das heißt, es muss einen Grund gegeben haben, warum ihr hier seid. Das kann jetzt kein fröhlicher Grund sein, wie meine Frau hat mich gezwungen oder so. Aber es kann auch sein, dass es einen fröhlichen Grund gab. Oder irgendwo in eurem Leben gab es ja einen Punkt, wo ihr euch mit christlichem Glauben beschäftigt habt. Und in dieser Situation hattet ihr eine Motivation und wolltet ihr etwas lernen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr jetzt einfach mal Kleingruppenarbeit macht und dabei bitte nicht über Tische und Bänke springen, sondern einfach still und diszipliniert, und dass ihr euch einfach mal austauscht. Zum Beispiel, was für einen guten Grund, fröhlichen Grund gab es, heute in diesen Gottesdienst zu kommen oder überhaupt mal in den Gottesdienst zu gehen oder irgendetwas zu machen, was mit dem christlichen Glauben zu tun hat. Okay? Ich weiß, dass das in Kleingruppen immer so ist, dass manche froh sind, wenn es endlich Kleingruppen gibt, und andere denken, oh nein, jetzt bloß nicht, da habe ich wirklich keinen Bock drauf, mit wildfremden Leuten dann noch zu reden. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir das mal durchbrechen. Und von daher tauscht euch mal darüber aus, was gibt es für einen guten Grund, was gab es einmal für einen guten Grund, sich mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen, in die Kirche zu gehen, was weiß ich, ein christliches Lied zu singen, was auch immer. Okay? Habt Mut, dreht euch einfach rum. Also für alle, die nicht wissen, was das ist der Schweigefuchs. Ja, es ist nicht so, es ist so. Es ist ein feiner Unterschied. Wir sind nicht auf Wacken, ne? Sondern ein Schweigefuchs. Oder ich habe jetzt bei meiner Tochter in der Klasse heißt das Kommando Brezelchen. Da müssen die Arme so machen, dann fummeln die halt nicht irgendwo im Schulmäppchen rum oder so. Ne? Das ist irgendwie auch. Okay, ja. Ich hoffe, ihr hattet ganz gute Gespräche. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das ganz easy finden und gerne sich mit anderen unterhalten. Und ich weiß auch, dass es Leute gibt, die sagen, oh, jetzt in so einem Gottesdienst auch noch gezwungen, mich mit jemand anders über ein Thema zu unterhalten, was ich mir nicht ausgesucht habe. Das war auch nicht so mein Ding. Das ist mir klar. Von daher Beileid für die, denen ich das aufgedrückt habe. Aber ich glaube, es ist gut, dass wir diese Struktur, die wir in der Kirche oft haben, von vorne steht einer und redet und alle anderen halten den Mund und gucken zu, dass wir das auch hin und wieder mal durchbrechen und miteinander ins Gespräch kommen. Und da ihr ja da seid, habtet ihr ja einen Grund. Von daher habe ich gedacht, kann man da einigermaßen ungefährlich drüber reden. Ja, jetzt gibt's nicht noch mehr Predigt, sondern jetzt singen wir ein Lied, nämlich Thy Word is a Lamp unto my feet. Das ist nicht das Lamm, sondern die Lampe, die ein Licht auf unserem Weg ist.